Herzlich willkommen zur 41. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus und haben mitunter auch spannende Gäste, genau wie heute. Darum sage ich nicht nur herzlich willkommen, sondern auch Servus, Gresti. Nikola Bielik ist bei uns im Studio. Und ich kläre es jetzt noch einmal genauso wie bei unserer ersten Begegnung in Herzogenaurach. Sage ich jetzt Nikola oder ist dir Mykola lieber?
Moin erstmal von meiner Seite. Danke, dass ich heute hier sein darf. Für mich ist Nikola vollkommen in Ordnung. Die Schreibweise ist zwar anders, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass mich sonst in meinem Leben bisher niemand irgendwie anders genannt hat.
Als Mykola?
Nikola.
Als ja, Nikola, ja, okay. Ja. Aber deine Familie sagt Mykola?
Nee, meine Familie sagt, wenn du es ganz genau haben möchtest, Nikolka.
Okay.
So spricht man das bei uns aus, beziehungsweise das ist die Art und Weise, wie man den Namen bei uns sagt.
Also er schreibt sich kyrillisch mit dem M, genau. Aber sie sprechen es trotzdem auch mit einem N aus.
Ja, das ist eine ältere Schreibweise. So hieß auch mein Opa zum Beispiel und deswegen haben sich meine Eltern irgendwie entschieden, dass wir das auch so weiter beibehalten. Ich hätte es damals, als ich den österreichischen Pass bekommen habe, tatsächlich nochmal ändern können, die zwei Buchstaben, aber ich wollte meine Wurzeln irgendwie auch bis zu einem gewissen Grad behalten und habe mich dann auch dafür entschieden, dass das auch so bleibt.
Schöner Gedanke. Deine Schwester Maria ist ja auch nach deiner Großmutter benannt. Mhm. Also das ist doch auch schön, dann das so zu bewahren irgendwie.
Ja, tatsächlich wurden wir eigentlich von unseren Eltern, die haben das ein bisschen religiöser gesehen und haben auch geschaut, welcher Namenstag am nächsten zu unserem Geburtstag ist und daher sind auch irgendwie, also deswegen bin ich dann eben Nikola geworden, meine Schwester dann Maria.
Schön, also Servus. Kommen wir gleich mal zur ersten Rubrik. Sind wir auch auf deine Expertise gespannt und das ist bei uns immer der
Zebra-Formcheck.
Wir bewerten ja immer den Zeitraum seit unserer letzten Aufnahme. Das sind 4 Spiele, 4 Bundesligaspiele, Sieg gegen die SG im Derby, Niederlage in Melsungen, Unentschieden gegen Eisenach, Sieg gegen HSV. Das ist, sagen wir mal, wechselhaft. Wenn man jetzt so ein bisschen noch weiter drüber hinausgeht, dann waren es vor dem HSV-Spiel 5 Bundesligaspiele mit nur einem Sieg. Da wart ihr nicht so richtig zufrieden. Das hat man ja auch gehört. Wie bewertest du jetzt so ein bisschen das HSV-Spiel? Ist das schon der Schritt aus der Krise gewesen?
Ja, die Bilanz ist natürlich in den letzten Spielen nicht gut gewesen und spricht jetzt nicht für uns. Das Spiel gegen den HSV war eine deutliche Steigerung. Man hat gesehen, dass wir wieder ein bisschen zu uns gefunden haben und auch so Handball gespielt haben, wie wir uns das auch vorstellen. Und wieder das Gesicht gezeigt, was wir viel, viel öfter zeigen müssten. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt dadurch ein Spiel wieder aus dieser Krise sind. Wir müssen tatsächlich schauen, dass wir jetzt einfach Spiel für Spiel uns wieder da nach oben arbeiten. Und da steckt auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Wir wollen einfach das irgendwie hinbekommen, dass wir bis zum Ende der Saison deutlich mehr Kontinuität und deutlich mehr Spielfreude, Engagement in unser Spiel bekommen und auch natürlich den Fans und uns selber aber auch beweisen, dass wir das auch einfach viel, viel, viel besser können, als wir das jetzt zuletzt gezeigt haben.
Würdest du denn sagen, trotzdem, dass in dieser Phase das große Saisonziel über Bord gefallen ist, die Rückkehr in die Champions League, oder ist da noch alles drin für dich?
Es ist schwer zu sagen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin und ich denke auch nicht zu viel darüber nach, weil wir uns einfach meiner Meinung nach überhaupt nicht in dieser Position befinden, dass wir jetzt aus eigener Kraft diese Dinge entscheiden können. Ob es möglich sein wird, das werden wir dann am 7. Juni sehen, nach dem letzten Spiel, was und wo wir stehen. Wir wissen ja teilweise noch gar nicht, wie die Plätze auch wirklich dann vergeben werden, ob der dritte Platz vielleicht noch irgendwie ein Champions-League-Kandidat wäre. Wir haben keine Ahnung, ob der EHF oder der Euroleague-Pokalsieger dann in dem Fall einen Platz bekommt, das wissen wir auch nicht.
Kurios, oder?
Deswegen, ja,
man weiß jetzt gar nicht, was passieren würde.
Ja, eigentlich unvorstellbar, dass das so ist, dass du jetzt schon am Ende der Saison stehst und nicht weißt, welche Mannschaften oder wie du dich dann wirklich für die Champions League qualifizieren kannst, wie gut du spielen musst, um dann da oben dabei zu sein. Aber momentan, ganz, ganz ehrlich, müssen wir uns einfach immer auf das nächste Spiel konzentrieren und uns auch so vorbereiten und schauen, dass wir einfach bis zum Ende der Saison das Beste für uns rausholen, dass wir den bestmöglichen Platz erzielen und ja, hoffentlich auch dann in der Euroleague ins Final Four einziehen und uns da auch dementsprechend die Möglichkeit offen halten, dass wir vielleicht eventuell auch über diesen Weg in die Champions League kommen könnten. Aber nochmal, das sind so viele was wäre wenn und ich möchte gar nicht so viel darüber nachdenken, genau aus diesen Gründen.
Was ist denn eigentlich der Grund für euch, dass ihr diese Konstanz nicht an Tag legen könnt? Denn gerade jetzt in den Spielen habt ihr ja gar nicht mehr so eine hohe Termintaktung gehabt. Ist das irgendwie erklärbar? Denn ihr seid ja eigentlich eine relativ routinierte Mannschaft, die sich so auf Basics verlassen kann. Und genau das war ja das, was Philipp angeprangert hat, dass diese Basics tatsächlich vielleicht in gewissen Momenten eben halt unterschritten worden sind. Gibt es dafür irgendwie Erklärungen? Hat das was mit Gier zu tun oder?
Manchmal ist das schwer zu erklären. Ich kann eins sagen, nach gewissen Spielen sitzt man als Spieler da und stellt sich immer wieder die Frage, wie das überhaupt passieren konnte, dass wir Punkte liegen lassen, dass wir uns in so eine Situation überhaupt bringen, dass wir nach 3, 4, 5 Toren Führung irgendwie am Ende das Spiel doch noch verlieren und so weiter. Das ist manchmal in gewissen Situationen echt schwer zu erklären. Ich glaube, dass da der Kopf einfach eine unglaublich große Rolle spielt und dass wir da vielleicht in gewissen Situationen einfach, oder nicht vielleicht, sondern ziemlich sicher nicht cool genug geblieben sind. Was Philipp auch öfter gesagt hat, irgendwann dann auch angefangen haben, in solchen Situationen einfach nur mit Brechstange zu agieren. Dann tut man sich dann irgendwann auch gegen die guten Mannschaften, aber auch gegen die Mannschaften, die da im Mittelfeld oder auch im unteren Bereich kämpfen. Das sind alles Teams, die in der Lage sind, Spiele zu gewinnen, auch gegen uns. Das hat sich einfach in den letzten Jahren geändert und das muss man auch so sehen. Aber leider kann ich das nicht zu 100% beantworten, woran es wirklich liegt. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen diese Zufriedenheit, dass man 2, 3 wichtige Spiele gewonnen hat, 2, 3 schwere Spiele gewonnen hat und dann das Gefühl bekommt, dass es auf einmal von alleine gehen würde. Aber dem ist halt nicht so. Das darf uns einfach nicht passieren, dass wir dann nach diesen guten Phasen in so ein Loch fallen. Aber das ist uns leider schon öfter passiert, auch in den letzten Jahren.
Ich habe gerade festgestellt, dass ich bei unserer Begrüßungsformel das Ende weggelassen habe. Darum hole ich das jetzt nochmal nach, denn wir, die hier sitzen, sind im Normalfall mein Kollege Jan-Philipp Wodke und ich, Tamo Schwarz, die heute Nikola Bielik als Gast begrüßen.
Hallo Tamo, hallo Nico.
Hallo Nico, hallo Jan-Philipp. Hiermit also nochmal nachgeholt. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben? Es gab ja jetzt, das haben ja einige gesagt, das Treffen beim Italiener. Wird das dann da auch mal laut oder geht es da einfach nur darum, diese Nähe zu erzeugen? Wie viel Vino Rosso ist geflossen? Also wie muss man sich das vorstellen? Also fliegen da auch die Fetzen?
Es gibt Situationen, wo das natürlich passiert, dass man auch irgendwie aneinander kracht und dass man einfach, oder beziehungsweise, dass man einfach ehrlich miteinander spricht. Wir sind alle erwachsene Menschen und sind in der Lage, offene und ehrliche Gespräche zu führen. Das muss man im normalen Leben machen und im Sport genauso. Und das haben wir auch gemacht. Die Mannschaft zusammen mit dem Trainerteam auch natürlich. Und ja, wie du eben auch gesagt hast, auch beim Italiener sind wir gesessen und haben Gespräche geführt und uns über gewisse Sachen unterhalten. Wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, dass es da eher dann auch um andere Dinge ging, dass man auch manchmal den Kopf auch wegbekommt, genau von diesen Stresssituationen, in denen man sich sowieso sehr, sehr häufig befindet. Haben wir eher in der Kabine bzw. in der Halle, im Videoraum mehr über diese Sachen gesprochen, wie wir oder was wir ändern können, was wir ändern müssen und versucht uns da auch gegenseitig aufzubauen und einfach auch zu sagen, dass es trotzdem weitergehen muss. So ist das Leben. Keine Frage, keiner von uns ist irgendwie zufrieden damit, wie es läuft, aber es ist auch unfassbar wichtig, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Das gehört einfach zum Sport dazu.
Bist du in diesen Phasen tatsächlich noch ein bisschen mehr gefordert? Du bist ja nicht nur langjähriges Mitglied dieser Mannschaft mit 10 Jahren, sondern du füllst die Kapitänsrolle aus. Und ich weiß, dass du sehr darum bemüht bist, auch gerade die Teamchemie auf einem hohen Level zu halten, gerne die Neuzugänge mal zur Brust, also nicht zur Brust nehmen, das hört sich negativ an, sondern die mit gewissen Geflogenheiten vertraut zu machen, auch mal ein Essen zu organisieren und so weiter und so fort. Bist du gerade dann in so einer Phase, wo es nicht so gut läuft, noch mehr gefordert, weil du eben halt über gewisse Routinen verfolgst und das, glaube ich, auch so ein bisschen deinem Naturell entspricht, oder?
Ja, ich finde vor allem, dass Mannschaftschemie einfach unfassbar wichtig ist. Ich glaube, in den Jahren, wo wir wirklich erfolgreich waren, haben wir es auch immer wieder geschafft, eine unglaubliche Einheit zu sein. Und nicht nur auf dem Spielfeld, sondern abseits vom Spielfeld. Man verbringt einfach so viel Zeit miteinander und da gehört das einfach dazu auch, dass man das irgendwie hinbekommt, dass man auch wirklich zusammen in einem Boot sitzt. Und es gibt immer wieder unterschiedliche Charaktere, manche, die ein bisschen länger brauchen, um wirklich in der Mannschaft anzukommen. Es kommen Leute, die sind sehr, sehr offen, die brauchen gefühlt eine Woche und du denkst, dass die schon über mehrere Jahre bei uns sind. Dann gibt es aber auch Leute, bei denen das ein bisschen länger dauert und den Prozess versucht man natürlich auch irgendwie so schnell wie möglich voranzutreiben, damit das so schnell wie möglich auch alles harmoniert. Und da sehe ich auch irgendwie auch ein bisschen meine Rolle, dass ich versuche, auch den Jungs, die irgendwie dazukommen, ein gutes Gefühl zu geben, dass sie wissen, dass sie mit allen Dingen, die ihnen im Kopf, die bei ihnen im Kopf vorgehen, zu mir oder zu uns jetzt in dem Fall, wenn ich über uns spreche, dann Dule und Rune kommen können und mit uns darüber reden können. Das ist enorm, enorm wichtig. Vor allem in solchen Situationen ist es natürlich von großer Bedeutung, dass man auch über Sachen miteinander spricht. Das entscheidet dann auch darüber, wohin dann auch die Entwicklung der Mannschaft hingeht.
Ist das immer nur sportlich oder ist das auch tatsächlich viel Privates dann, weil gerade da vielleicht ja auch Gründe liegen, dass man vielleicht gerade nicht so leistungsfähig ist? Sei es darum, der eine sucht noch eine Wohnung, der nächste hat vielleicht da und da noch Probleme oder ist man da mehr als Mensch gefordert oder mehr als Sportler?
Also ich glaube, dass in den meisten Fällen ist das sehr, sehr oft so, dass sportlich vieles passt. Wir haben unglaublich gute Spieler, das sind alles Jungs mit unfassbar viel Qualität. Man muss sich dann in gewissen Situationen die Frage stellen, warum schaffen wir es gemeinsam nicht, diese Qualität aufs Spielfeld zu bringen, und das hängt von vielen, vielen verschiedenen Faktoren ab. Da müsste man wirklich teilweise extrem ins Detail gehen, wenn man über diese Sachen spricht, warum das so ist, dass man manchmal seine Leistung nicht bringt oder über mehrere Wochen vielleicht ein Formtief hat und so weiter. Das sind viele verschiedene Sachen. Und oft sind das eben genau die Dinge, über die man versuchen sollte zu reden, weil ich weiß, dass jeder, der hier beim THW Kiel spielt, Handball spielen kann und dass jeder, der hier spielt, auch das Spiel verstanden hat. Die Aufgabe besteht eigentlich dann darin, dass man das das ganze Können, was man hat in der Mannschaft, auch wirklich aufs Spielfeld bringt. Und das ist, finde ich, die größte Herausforderung im Mannschaftssport.
Bevor ihr jetzt noch weiter plaudert, unterbreche ich euch einmal kurz und würde diese Rubrik gerne abschließen mit einer abschließenden Frage, nämlich, wenn es dann zu der Situation kommen sollte, was wird am Ende höher bewertet? Der dritte Platz in der Bundesliga oder der mögliche Sieg in der European League? Ich muss dazu sagen, der European League-Sieger hat ja zuletzt als Titelverteidiger eher einen Platz wieder in der European League bekommen. Flensburg war jetzt wieder ein zusätzlicher Platz für die deutschen Mannschaften. Durch die Reform der Champions League hat sich die EHF, also die Europäische Handballföderation, die Möglichkeit offen gehalten, auch dem European League-Sieger einen Platz in der Champions League zu geben. Wir kennen das aus vorherigen Jahren im Fußball. Was glaubt ihr? Christoph Schindler vom VfL Gummersbach hat das Thema ja so ein bisschen aufgemacht. Die sind im Moment so Dritter, Vierter immer und präferieren natürlich den dritten Platz. Was sagst du, Nico?
Schwierig. Ich muss ehrlich sagen, dass für mich so oder so drei Mannschaften aus der deutschen Bundesliga bei der Champions League dabei sein sollten. Das ist meine persönliche Meinung, weil die Liga einfach unfassbar stark ist und man auch vor allem nochmal in den letzten Jahren gesehen hat, in welche Richtung das geht. Und wenn man sich auch ein bisschen anschaut, was wirklich jetzt auch die nächsten Jahre passieren wird, welche Spieler auch dann noch in die Liga dazustoßen werden, bin ich einfach der Meinung, dass das der einzig richtige Schritt ist, dass das irgendwann in naher Zukunft passiert.
Das wird ja auch kommen. Ich glaube, das ist gar nicht die Frage, ja. Ne? Aber ja.
Andererseits finde ich es aber auch für den Euroleague-Sieger sehr, sehr spannend, weil das ja doch dann auch eine große Belohnung ist, dass du dann als Sieger eben auch einen Startplatz bekommst und wäre für mich auch vollkommen legitim, ganz ehrlich.
Aber wenn es der Dritte in der Bundesliga wird, könntest du damit leben?
Ich könnte damit leben. Wir müssen so oder so das so akzeptieren, wie es kommt. Also wir sind nicht diejenigen, die das entscheiden und wir werden sehen, was da passiert. Am Ende müssen wir so oder so mit der Entscheidung leben.
Was sagst du?
Aus Kieler Sicht ist sicherlich der European League-Sieger die bessere Wahl aktuell. Ich glaube, es wird, wenn man auf den Spielplan guckt, trotzdem relativ schwer, Dritter zu werden, auch wenn die anderen da oben noch gegeneinander spielen. Das ist allerdings natürlich dann die Kieler Sicht, sage ich mal so. Ich finde, die ERF hat sich keinen Gefallen damit getan, das auf drei Plätze festzulegen. Ich hätte einfach gesagt, der European League-Sieger, egal aus welcher Nation er kommt, hat ein Startrecht für die nächste Champions League-Saison und ich hätte das nicht an ein Nationen-Ranking gebunden. Genau das gleiche für den Champions League-Sieger, dass der automatisch startberechtigt ist, egal woher er kommt. Dass es natürlich im Zweifelsfall in den deutschen Top fallen würde, ist vielleicht dann auch wieder eine sehr subjektive Brille, aber nichtsdestotrotz finde ich, sollten diese Titel fernab der Liga entschieden werden und belohnt werden und man tut sich wirklich gar keinen Gefallen damit, dass man jetzt 5 Wochen oder 6 Wochen vor Saisonende keine klare Kante hat, denn alle Vereine haben ein Etat, ein Budget, mit dem sie planen müssen und wenn das auf wackeligen Füßen steht, weil man nicht weiß, in welchem Wettbewerb man spielt, kann das dem Handball grundsätzlich nicht gut tun.
Ich habe da bei der ERF mal nachgefragt, am Freitag jetzt tagt das Exekutivkomitee, dann soll es auch Aussagen zur Priorisierung geben, vielleicht sind wir dann ja schon ein bisschen schlauer. Ich finde diesen Belohnungsaspekt total spannend. Ich fand das im Fußball auch gut. Es hat ja dazu geführt, dass der FC Sevilla jedes zweite Jahr die Europa League gewonnen hat, weil sie dann immer ein Jahr Champions League zwischendurch spielen durften. Und ja, ich fände das gut. Ich finde auch, das würde diesen Titel aufwerten, wenn das damit verbunden wäre.
Das sehe ich auch so. Und vor allem finde ich, dass die Euroleague auch in den letzten Jahren trotzdem deutlich, deutlich spannender geworden ist und mittlerweile auch ein richtiger Wettkampf geworden ist. Nicht, dass das früher nicht so war, aber jetzt hast du schon auch deutlich größere Namen, die da auch in der Euroleague vertreten sind und dementsprechend bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass das belohnt werden sollte, wenn man diesen Titel gewinnt.
Schönes Schlusswort für diese Rubrik. Kommen wir zur nächsten.
Zebra des Monats.
Ich würde dich bitten, anzufangen.
Also jetzt, wo wir Nico als Gast haben, würde ich natürlich Nico sagen. Nein, Spaß beiseite. Ich finde, Nico hat auch tatsächlich im letzten Monat gerade in den beiden Derbys gegen Flensburg, also ich glaube, für Nico könnte man nur gegen Flensburg spielen, hat man das Gefühl. In allen drei Derbys dieses Jahr war er sehr, sehr prägend. Deswegen, wir haben ja vorhin den Formcheck gemacht und man muss ganz ehrlich sagen, der letzte Monat war nicht zwingend der Monat des THWs. Da einen rauszuwählen ist gar nicht so einfach, weil die Leistungen einfach sehr unterschiedlich waren. Deswegen habe ich mir tatsächlich gar nicht so sehr die Spiele im Einzelnen angeguckt, sondern habe eigentlich festgestellt, auch mit Blick auf die beiden Derbys, dass Veron Hacinovic eine sehr entscheidende Entwicklung genommen hat, auch gerade nach der Europameisterschaft. Im Zusammenspiel mit Hendrik Pekela ist der Mittelblock echt zu einer stabilen Einheit geworden und da hat auch Veron nicht unwesentlichen Anteil dran.
Achtung, Achtung, man könnte sagen, er hat ein gutes Näschen bewiesen.
Ja, oder sich eine blutige Nase geholt, je nachdem, wie man es möchte. Auch das war zumindest bei der Niederlage in Melsungen nicht unentscheidend. Da brach eine sehr stabile Deckung, die 12, 13 Minuten sehr gut gearbeitet hatte, auseinander und kaum war von der Platte, fiel in den nächsten 18 Minuten, ich glaube, ihr hattet 17 Gegentore zur Halbzeit, ich weiß es gar nicht genau, aber da fiel fast minütlich ein Gegentor, bis man diesen Run...
Für alle, die es nicht wissen, er hat sich da einen Nasenbeinbruch zugezogen, daher der Wortwitz eben gerade, genau.
Genau, fehlte dann auch bei der... Kleinkeilerei mit Eisenach, sage ich mal, hätte da vielleicht auch noch mal ein bisschen mit entscheidend prägen können. Ich finde, Veron Hacinovic hat wirklich gezeigt, weswegen er letztes Jahr verpflichtet worden ist, mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten nach einer Verletzung, die ihn zu Saisonbeginn auch außer Gefecht gesetzt hatte, finde ich, ist da tatsächlich eine starke Vorwärtsentwicklung. Und er hat nicht nur nachgewiesen, dass er hinten im Mittelblock spielen kann, sondern er hat auch tatsächlich in diesen Spielen jetzt nach der EM-Pause gezeigt, dass er meistens die erste Option zu Beginn des Spiels war, es im Angriff vorne zu spielen. Und ich finde, da tut sich was. Und deswegen wäre tatsächlich in diesem sehr inkonstanten Monat mein Zebra des Monats Veron Hacinovic.
Und ich sammle jetzt Pluspunkte, denn mein Zebra des Monats ist Nikola Bilic. Und zwar begründe ich das folgendermaßen. Du hattest es vorhin schon angedeutet, die Derbys waren richtig gut. Die Saison war, gibst du mir da recht, war wechselhaft.
Sehr.
Ja, gut, ich habe mich nicht getraut, sehr zu sagen. Gut, dass du das selber sagst. Wechselhaft, was die Einsatzzeiten angeht. Wechselhaft auch zuweilen, was die Leistung angeht. Wenn ich aber die beiden Derbys sehe und wenn ich auch besonders das Spiel gegen den HSV sehe, wo du eigentlich den Deckel drauf gemacht hast, es war ja nicht mehr so richtig eng, aber ne, also HSV war immer noch so auf 3 Toren dran und dann, ich glaube, es waren 3 Tore in Folge in der zweiten Halbzeit. Eins war nicht ganz so schwer, aber es waren doch 3 in Folge,
ja,
richtig?
Ja, ich glaube von genau. 29 bis
und,
31
und
oder so.
Ich hatte in dem Moment das Gefühl, diese Erfahrung, die du mitbringst, die wird einfach jetzt im Saisonendspurt noch wichtig sein und vielleicht auch wichtiger, als man denken würde. Und darum ist meine Wahl auf dich gefallen.
Kann ich gut mitgehen.
Ja, okay.
Es war sehr, sehr, sehr nett von euch, aber ich will mich dem jetzt nicht ganz so anschließen. Ich lasse euch da gerne auch weiter diskutieren. Ich finde den Punkt mit Veron sehr, sehr gut. Ich bin auch der Meinung, dass Veron einen unglaublichen Schritt gemacht hat in den letzten Monaten allgemein. Wir wussten alle, dass er ein super Abwehrspieler ist. Ich glaube, in der Verbindung mit Peke ist das wirklich, das harmoniert sehr, sehr gut. Das merkt man auch im Training, wenn die beiden da nebeneinander stehen, ist es alles andere als einfach da durchzumarschieren. Die zwei verstehen sich auch, glaube ich, in der Abwehr sehr, sehr gut und kommunizieren gut miteinander. Deswegen glaube ich auch, dass das jetzt auch vor allem uns, wenn Veron wieder zurückkommt, bis zum Ende der Saison enorm viel helfen wird. Aber auch dann für die nächste Saison sehr, sehr entscheidend sein wird, dass die beiden fit sind, damit wir eine stabile Abwehr haben. Wir wissen, dass wir zwei unglaubliche Torhüter dahinter haben und mit den beiden im Innenblock. Und es werden sich auch andere Möglichkeiten und Optionen noch öffnen. Nächste Saison bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir da hinten ja, etwas sehr, sehr Starkes hinstellen können, wo einige Mannschaften Probleme haben werden, da Lösungen zu finden, meiner Meinung nach.
Gut.
Ansonsten würde ich Memel als Zebra des Monats noch nominieren, wenn das irgendwie möglich ist.
Memel hat das ja fast jeden Monat
verdient. Ja, genau, Memel hat das immer verdient. Das besprechen wir dann demnächst beim Döner. Nächste Rubrik.
Mixed Zone.
Jetzt geht's um dich.
Und Nico hat schon gerade eben, als er über nächstes Jahr gesprochen hat, immer schön von wir gesprochen.
Ja, genau, das fand ich
gehört. Gut. Ja, genau. Wir verkünden jetzt aber keine Vertragsverlängerung, nee, genau. Kurzfristigerweise.
Also, man kann es ja zumindest einmal ganz knapp zusammenfassen. Du hast beim THW dreimal die Meisterschaft gewonnen, viermal Pokalsieger bist du geworden, hast den EHF Cup gewonnen und die Champions League. Es gab überhaupt nur zwei Saisons, wo ihr, / du, titellos geblieben seid, einmal 2018, einmal 2024. Du bist mittlerweile einer der drei Kapitäne. Du bist mit 21 Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft geworden. Das ist ja völlig, völlig wahnsinnig. Hast mittlerweile für den THW in 409 Spielen 1179 Tore geworfen. Die Zahlen sprechen für sich. Und wenn du jetzt zurückblickst auf deine 10 Jahre in Kiel, was kommt dir da als erstes in den Kopf?
Ganz, ganz viel, wenn ich ehrlich bin. Eine unglaublich schöne Zeit, die ich auf jeden Fall sehr, sehr vermissen werde. Nichtsdestotrotz bin ich einfach unglaublich glücklich und sehe es als riesengroßes Privileg, hier 10 Jahre Handball spielen zu dürfen. Und ich glaube, das ist einfach eine Zeit, von der ich meinen Kindern sehr, sehr gerne erzählen werde und immer mit einem großen Lächeln im Gesicht.
Du wirst dann ja auch unter der Hallendecke hängen, das ist auch eine große Ehre. Was bedeutet dir das?
Ja, sehr viel. Wenn man da mal nach oben schaut und sieht, welche Spieler da vertreten sind, ist das eine unglaublich große Ehre. Und ein Teil dieser Geschichte zu sein, ist für mich was ganz, ganz Besonderes, vor allem war das für mich halt wirklich immer ein Kindheitstraum. Der THW war von Anfang an mein Lieblingsverein. Das war immer der Verein, von dem ich geträumt habe, da irgendwann mal Handball spielen zu dürfen. Und jetzt, dass dieser Traum in Erfüllung ging und dann auch, dass ich so lange hier spielen durfte, ist für mich wirklich unbeschreiblich und ein unfassbar geiles Gefühl. Das kann ich wirklich nicht anders sagen.
Du sprichst gerade von Kindheitstraum, du bist ja fast noch als Kind hierher gekommen. Ja. Also sprich, du hast dir damals den realen Traum erfüllt und bist erwachsen geworden hier. Was hat dich hier tatsächlich geprägt? Waren das die alten Säcke, die damals da waren, oder waren das tatsächlich eher die Jungs, die in deinem Alter da waren, und von wem nimmt man da was mit?
Ja, ich würde sagen, dass man irgendwie in jeder Phase da irgendwie sich was mitnehmen kann. Ich bin, wie du richtig gesagt hast, unglaublich jung hierher gekommen und durfte hier groß werden. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, viele verschiedene Charaktere in dieser unglaublichen Mannschaft kennenzulernen. Von jedem Einzelnen würde ich sagen, dass man sich das ein oder andere rausgepickt hat und versucht hat, irgendwie sich, egal ob sportlich oder menschlich, weiterzuentwickeln. Es war einfach eine unglaubliche Reise für mich. Ich werde jeden einzelnen Mitspieler, jeden einzelnen Menschen in der Geschäftsstelle, jeden Fan immer dafür dankbar sein. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, in jeder Phase oder nach jedem Jahr gab es irgendwie verschiedene Sachen, die man irgendwie dazugelernt hat, einfach ein unglaubliches Erlebnis für mich.
Ich war vor 3 Wochen ja bei Emil in Odense und habe ihn besucht, und er hat gesagt, also mir werden meine zwei besten Homies in der Mannschaft fehlen, Nico und Maggi nächstes Jahr, und ich weiß, dass viele so über dich denken, dass du, ja, du hast, glaube ich, ein wahnsinnig hohes Standing abseits des Handballs in der Mannschaft. Ist das was man auch reflektiert, dass man auch da eine Lücke hinterlässt, wenn man geht?
Ja, die menschliche Komponente ist für mich persönlich immer sehr, sehr wichtig gewesen, dieser real respektvolle Umgang mit den anderen und dass man ja sich da auch irgendwie seinen Platz in der Mannschaft einfach erarbeitet. Wie gesagt, sowohl sportlich als auch menschlich. Und ich kann ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn ich dann im Sommer weg bin, weiß, dass ich trotzdem immer gute Freunde haben werde, die hier entweder noch spielen oder hier irgendwann mal gespielt haben. Ich habe unglaublich viele gute Verbindungen aufgebaut und da sind einfach Freundschaften dadurch entstanden und das ist unbezahlbar. Und zusätzlich natürlich zum Erfolg, der auch da war und der auch gegeben war, macht das diese Reise natürlich umso schöner.
Ich weiß noch, ich bin im Sommer 2015 habe ich erst begonnen, wieder mit diesem Job als THW-Reporter. 2016 in Herzogenaurach war mein erstes Trainingslager dann dort. Und da haben wir zusammengesessen, da warst du ganz neu. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie aus dem Gespräch rausgegangen bin und gedacht habe, das ist ja eigentlich kein 19-Jähriger, weil du da schon irgendwie, du hattest da ja auch schon einiges auf dem Kerbholz. Du hast mit deinem Vater bei den Fivers Margareten gespielt. Ihr habt auch Meisterschaft, Pokalsieg, Supercup, glaube ich, alles gewonnen. Aber ich hatte das Gefühl, du bist ja zusammengekommen mit Lukas Nilsson. Das war ja auch ein richtiger Hype, die beiden Young Guns und ihr, das war ja wirklich so eine sehr prägende Doppelverpflichtung. Aber ich habe gedacht, dass du da schon sehr weit warst. Nimmst du das selber für dich auch so wahr? Ich meine, man hat dich mit 21 zum Kapitän der Nationalmannschaft gemacht. Ist das irgendwie einfach was man automatisch in sich hat, was du vielleicht auch jetzt in Luzern gleich wieder in die Mannschaft tragen wirst?
Ich glaube, dass ich da zum großen Teil meinen Eltern Danke sagen muss. Die haben einen extrem großen Teil dazu beigetragen, zu was für ein Mensch ich geworden bin. Und dafür werde ich Ihnen mein Leben lang dankbar sein. Das ist für mich, wie ich schon vorhin gesagt habe, diese menschliche Komponente steht für mich sehr, sehr weit oben. Und da haben Sie ja immer viel, viel Arbeit reingesteckt, damit ich sozusagen ein guter Junge werde. Und umso schöner ist es dann zu hören, dass das auch so rüberkommt. Ich glaube trotzdem, dass ich damals 2016, als ich gekommen bin, auch wenn das in gewissen Situationen sicher so gewirkt hat, dass ich vielleicht schon etwas älter bin, ein extrem junger Typ war, der nicht, also noch weit weg davon war, irgendwie zu wissen, was alles auf ihn zukommt. Und ich habe mich vielleicht so präsentiert, aber innen drin war das sicher so, dass auch viele, ganz, ganz viele Fragezeichen noch in meinem Kopf waren. Aber ja, klar, in der Zeit würde ich schon sagen, dass ich mich menschlich dementsprechend auch weiterentwickelt habe. Und das sind Sachen, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde in die Schweiz, nach Luzern zu meinem neuen Verein. Und wo ich auch anderen jungen Spielern, die da auch vertreten sind, die Möglichkeit geben werde, vielleicht das eine oder andere sich abzuschauen.
Du hast beim THW jetzt alles gewonnen in den Jahren. Das haben wir heute ja vorhin schon gesagt. 9 Titel in 9 Jahren. Jetzt ist die 10. Saison. Wär natürlich schön, wenn du da auch die 10 voll machen würdest. Wäre das so, wenn du das skizzierst, so der perfekte Abschied? Oder wie würdest du dir den perfekten Abschied aus Kiel wünschen? Oder weil du vorhin ja auch gesagt hast, wir leben im Moment wieder nur in dieser von Spiel zu Spiel Attitüde, Setzt man sich da aktuell noch relativ wenig mit auseinander und schiebt diesen Abschiedsgedanken auch tatsächlich etwas von sich fort?
Ja, irgendwie schon, aber trotzdem holt der Gedanke einen wieder ein, wenn du beginnst, über Sachen nachzudenken, okay, wo wohne ich dann tatsächlich jetzt ab dem Sommer? Ich muss für die Family ein Auto besorgen, ich muss eine Wohnung finden, für meine Tochter einen Kindergartenplatz. Das sind so Sachen, die kommen jetzt immer mehr und mehr ins Gespräch und dementsprechend wirst du immer wieder daran erinnert, dass es dann halt auch bald soweit ist, aber das ist auch vollkommen okay so. Und deswegen ist das für mich auch kein Problem. Wie ich mir das perfekte Ende vorstelle, ich weiß es nicht. Ich habe da keinen ganz klaren Gedanken, wie ich mir das vorstelle. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, einfach diese Zeit jetzt noch so gut es geht zu genießen, alles nochmal reinzuwerfen, was in mir steckt, um der Mannschaft irgendwie zu helfen, die Ziele zu erreichen, die wir uns gesteckt haben. Aber klar, wenn du die Möglichkeit hast, und die haben wir noch in der Euroleague, da einen Titel zu holen, würde ich mich extrem darüber freuen, wenn wir die Saison mit einem Titel beenden würden. Und ich glaube, dass sich auch die Fans sehr, sehr darüber freuen würden.
Das Final Four ist ja in Hamburg, also müsst ihr nicht fliegen. Ich hätte dich gerne nochmal aus einem Meisterflieger aussteigen sehen.
Ja, es ist, mir ist egal, wo ich aussteige, solange es dann so ist, dass wir irgendwie da was.
Das warst doch mitnehmen. Du, der ein bisschen länger gebraucht hat mit dem Aussteigen, ne? Oder wer war das nochmal?
Ich möchte keine Namen in den Raum werfen, ich weiß nicht, aber okay. Ja, da gab es den einen oder anderen Spieler, der etwas länger gebraucht hat, was aber auch vollkommen okay ist, ja, und ja. Was auch genau so sein soll, wenn man Titel gewinnt.
Wir haben jetzt viel über Handball und über die Mannschaft gesprochen. Wie blickst du denn emotional auf Kiel zurück? Also du hast deine Frau Tamara geheiratet. Du hast eine zweijährige Tochter Olivia, die, glaube ich, Kiel als Geburtsort im Pass stehen
richtig,
hat.
Richtig.
Das ist ja schon was für immer bleiben wird.
Genau, so ist es.
Was ist Kiel für dich gewesen, abseits vom Handball?
Also Kiel ist auf jeden Fall für mich Heimat geworden auch. Und meine Frau und auch meine Tochter, wir fühlen uns wirklich pudelwohl hier. Wenn wir im Sommer auf Urlaub fahren, dann ist es auch so, dass wenn wir zurückkommen, dass wir uns auch immer extrem auf Kiel freuen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Gefühl und etwas, was wir auch immer sehr genossen haben. Die Stadt, das Meer, die Förde, alles, was Kiel zu bieten hat. Wir haben einfach eine unglaublich schöne Zeit auch privat hier gehabt und deswegen wird für mich oder für uns Kiel immer Heimat bleiben.
Auch da bist du ja dann erwachsen geworden im Prinzip, ne?
So ist es. Also sehr, sehr wichtige Meilensteine für mich in meinem Leben habe ich dann tatsächlich auch hier in Kiel erreicht. Und alleine, dass meine Tochter hier auf die Welt gekommen ist, das ist, das werde ich nie vergessen. Mhm.
Gibt es auch ein weinendes Auge? Die Verletzung 2020 zum Beispiel?
Natürlich. Natürlich gibt es Sachen, die da auch dazugehören, die nicht so gelaufen sind, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte, aber Verletzungen gehören genauso zum Sport dazu, das wissen wir alle. Das war keine einfache Zeit, auch ehrlicherweise die letzten eineinhalb Jahre mit meinen Muskelverletzungen da, das hat sich alles so gezogen. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel Zeit verloren und so viel Zeit investieren müssen, um da irgendwie wieder halbwegs in die Gänge zu kommen. Ich bin froh, dass das jetzt so ist, dass ich mich mit den ganzen Sachen wieder ziemlich wohlfühle auf dem Spielfeld und da nicht mehr viel davon merke, was jetzt die letzten eineinhalb Jahre muskulär passiert ist. Aber das waren schon auch Zeiten, die dann auch sehr, sehr intensiv waren und auch viele Kräfte geraubt haben. Gehört aber genauso wie das Gute und das Positive gehört das ebenso dazu.
Ist das gerade unter diesem Aspekt dann auch ein erfolgreiches Jahr für dich, weil du eben halt dieses Jahr nicht so gehandicapt warst und tatsächlich sowohl in die Mannschaft Input bringen konntest, als auch ja über lange Zeiten eben halt zur Verfügung standest?
Ja, also Gott sei Dank. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, nochmal so ein Jahr zu erleben wie das letzte. Das war alles andere als einfach für den Kopf. Deswegen bin ich in erster Linie sehr, sehr glücklich, dass ich die Saison bis jetzt gut überstanden habe und außer ein paar kleinen Ausfällen von Verletzungen weggeblieben bin. Und ich hoffe, dass das jetzt auch noch so bleibt bis zum Ende. Aber das ist für mich in der Saison auch ein großer Sieg gewesen, weil das zuletzt ja etwas anders lief.
Ist das auch tatsächlich einer der Gründe, du magst es vielleicht sagen, weswegen du jetzt in die Schweiz zu Kriens Luzern wechselst und vielleicht nicht einen Wechsel innerhalb der Bundesliga in Betracht gezogen hast?
Definitiv. Mein Körper ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich mich auch dazu entschieden habe, nicht in der Bundesliga zu bleiben, sondern was anderes auszuprobieren, wo auch die Liga etwas schwächer ist und dann aber trotzdem noch international die Bühne zu bekommen, um Handball zu spielen. Das war eigentlich das große Ziel. Auch mit dem Gedanken, dass du aber trotzdem irgendwie der Familie etwas bietest, wo du davon ausgehen kannst, dass die Family einfach glücklich ist und dann auch ein gutes Leben hat. Ich bin nicht mehr alleine. Ich hätte vielleicht eine andere Entscheidung getroffen, wenn ich alleine dastehen würde. Aber so war das für mich auf jeden Fall der richtige Schritt in der Situation. Und auch mit dem Gedanken, dass Kriens Luzern da einfach ein Projekt auf die Beine stellen möchte, beziehungsweise einfach eine Mannschaft in den nächsten Jahren haben möchte, die dann auch international wettbewerbsfähig ist. Und das sind so ein bisschen die Hintergründe gewesen, warum ich mich dann auch dafür oder dazu entschieden habe. Ja.
Trainer wird Andi Schmid. Es sind auch schon einige namhafte Neuzugänge bekannt. Was ist denn da eigentlich die Vision, wo es hingehen soll?
Man möchte definitiv in der Schweiz die Meisterschaft gewinnen in den nächsten Jahren und sich damit dann auch die Möglichkeit erspielen, Champions League zu spielen. Das ist ganz klar das große Ziel und sich dann hoffentlich über die Jahre da auch etablieren. Und das ist ein, warum es mir auch so gut gefällt, dieses Projekt, ist, dass das keine Vision ist, die irgendwie, dass das alles innerhalb von einem oder zwei Jahren passieren soll, sondern das soll über mehrere Jahre gehen und Stück für Stück sich aufbauen. Deswegen fand ich das auch sehr interessant, weil das für mich viel mehr meinen Werten auch entspricht, als jetzt irgendwo hinzugehen, wo es einfach nur einen Haufen Geld gibt, wo irgendwie dann unfassbar viele Superstars hinkommen und man einfach sich dadurch erhofft, dass man die nächsten ein, zwei Jahre einfach alles gewinnt.
Und kommst du dann als Österreicher in die Schweiz oder kommst du als der Weltbürger Nikola Bielek in die Schweiz?
Schon als Österreicher.
In deine Zeit in Kiel fällt leider auch ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, also der Krieg in der Ukraine. Völlig sinnlos und grausam. Deine Eltern sind beide Ukrainer. Du hast du es mir mal erzählt, viele Freunde und Verwandte da, ich glaube Paten, Onkel, ja. Cousins, Cousinen. Wie ist denn da eigentlich der Stand der Dinge? Ist das was sich irgendwie auch leider abnutzt in der öffentlichen Wahrnehmung oder ist das für dich immer noch genauso präsent wie am Anfang?
Nein, das ist für uns noch immer sehr, sehr präsent in unserem Leben. Wir verfolgen das tagtäglich und haben auch klarerweise Kontakt mit unseren Familienmitgliedern beziehungsweise guten Freunden, die dort noch leben. Mein Patenonkel ist zum Beispiel auch leider vor einiger Zeit gestorben. Meine Mama, seine Schwester konnte nicht in die Ukraine einreisen. Also das sind alles Sachen, die natürlich für uns sehr, sehr schwer sind und uns auch sehr, sehr schwer fallen zu akzeptieren. Nichtsdestotrotz ist die Situation leider so und das Einzige, was wir momentan machen können, ist zu hoffen, dass das alles so schnell wie möglich vorbeigeht.
Kommt dir das gerade in der öffentlichen Wahrnehmung fast ein bisschen zu kurz, weil dieser Konflikt ja schon so lange schwelt und so überlagert wird von anderen weltpolitischen Themen, dass du als Betroffener natürlich sowieso einen ganz anderen Blick darauf hast und man vielleicht fühlt so, bitte lasst uns, das darf nicht vergessen werden in der öffentlichen Wahrnehmung?
Ich denke, natürlich ist das nicht so präsent, wie das vor einigen Jahren war. Das ist irgendwie klar, das ist auch verständlich. Das Problem ist, dass die Welt sich gerade auch in eine Richtung entwickelt, die nicht so schön ist. Und da ist das für mich auch, ja, es ist immer so schwierig zu sagen, dass das normal ist, aber es gibt so viele verschiedene Themen, die noch auf dem Tisch sind, die genauso grausam sind. Und man sollte keines dieser Themen irgendwie vergessen. Man sollte nie aufhören, darüber zu sprechen oder darüber zu berichten. Und vor allen Dingen sollte man auch nie aufhören, daran zu glauben, dass auch irgendwann mal bessere Zeiten kommen werden.
Du hast ja im Sommer hast du gesagt, irgendwann geht auch wieder die Sonne auf. Und das ist, glaube ich, deine formulierte Hoffnung, ne?
So ist es. Also ich glaube, dass der Mensch selber jetzt nicht unfassbar viel dagegen tun kann. Politik gibt das manchmal nicht her, dass wir uns da gemeinsam wirklich dann für etwas einsetzen können. Es wird zwar oft so gepredigt, aber am Ende des Tages ist es dann ja doch so, nicht überall, das muss man auch dazu sagen, aber leider in dem Fall, dass die Leute, die da oben sitzen, diejenigen sind, die diese Entscheidungen treffen, und da müsste man darauf hoffen, oder muss man darauf hoffen, dass es bald in eine andere Richtung geht und dass die Menschen auf der ganzen Welt, nicht nur in der Ukraine, dass einfach auf der ganzen Welt Frieden herrscht, weil ich finde es schade, dass wir es nicht schaffen, aus der Vergangenheit zu lernen.
Ja, schweres Thema, kommen wir vielleicht lieber doch noch mal zu den schönen Seiten. Gibt's irgendwie ein Erlebnis als Kieler Spieler, was über allen steht?
Boah, da müsste ich jetzt überlegen, was wirklich über allen steht. Ich bin nicht so ein Fan, mich so irgendwie auf ein Ereignis so festzulegen, weil es einfach wirklich, vor allem auch wenn man so lange hier war, ist es einfach so schwer, sich da irgendwie eine Sache auszusuchen, aber Jeder Titelgewinn irgendwie war auf seine Art und Weise besonders, aber auch jede Saison, die du irgendwo dann irgendwie da leer gestanden bist und nichts gewonnen hast, diese Sommervorbereitungen, wo man sich dann wieder eingeschworen hat als Mannschaft, dass man jetzt wieder von neu durchstartet und dass wir gemeinsam weiter an unseren Zielen arbeiten, das sind alles so, es gibt so viele Momente, die ich niemals in meinem Leben vergessen möchte. Ich möchte mich wirklich nicht auf eine einzige Sache festlegen.
Du hast dir einiges vorgenommen. Tamu, hast du einmal erzählt, dass du
Gitarre lernen wolltest? Das hast du mir mal erzählt.
Ja, das lief super zu Corona-Zeiten, und dann irgendwann war das leider so, dass ich die Gitarre auf die Seite gestellt habe, und seitdem ist sie, wie meine Frau so schön sagt, ein Staubfänger bei uns zu Hause.
Okay. Olivia ist noch nicht so weit, dass sie an den
Sie ist da ab und zu dran, aber die ist leider noch ein bisschen zu groß für sie. Wir müssen erstmal irgendwie was Kleineres für sie holen. Aber sie ist tatsächlich sehr interessiert an Musik und tanzt ganz viel. Und sie hat eine kleine Trommel, die sie sehr, sehr gerne benutzt, was manchmal Kopfschmerzen bereitet. Aber vielleicht wird sie das dann in den nächsten Jahren irgendwann mal nutzen können. Ansonsten bleibt das ein schönes Accessoire.
Also du bist jetzt nicht der Kinderliedermacher zu Hause.
Ich glaube jetzt, vor allem seit sie auf der Welt ist, ist es wirklich so, dass da auch die Zeit gerade nicht gegeben ist. Und in Zukunft wird das wahrscheinlich auch nicht besser werden.
Wie wird denn die Zukunft? Erzähl mal.
Ja, wir erwarten ein zweites Kind. Passiert alles im Sommer. Wir haben uns gedacht, wenn, dann machen wir alles direkt. Deswegen erwartet uns auf jeden Fall ein sehr, sehr intensiver Sommer und mit vielen, vielen neuen Sachen. Aber das ist natürlich das riesengroße Highlight für uns als Familie.
Erstmal für eine schöne Nachricht. Ja.
Dankeschön, vielen Dank.
Aber die Nachricht sorgt auch für ein kleines weinendes Auge. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, du wirst ja verewigt unter der Hallendecke. Bei einem Spieler, der 10 Jahre hier ist und dann dazu auch noch Kapitän, wäre ja der normale Abschiedsfall eigentlich ein Abschiedsspiel. Dazu wird es aber, glaube ich, nicht kommen, richtig?
Also wir haben mit Victor über dieses Thema gesprochen, und so wie der momentane Stand der Dinge ist, ist es leider so, dass ich im Sommer wirklich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, wie wir das irgendwie ansatzweise hinbekommen, dass wir uns da diese, das sind ja dann doch irgendwie auch 2-3 Tage, die man sich da nehmen müsste, um das zu machen. Wie wir das alles unter einen Hut bekommen, das wird schwierig. Wir sind trotzdem weiterhin im Austausch und schauen, was es da vielleicht für andere Möglichkeiten geben wird in der Zukunft. Aber momentan ist es auf jeden Fall so, dass wir im Sommer kein Abschiedsspiel machen.
Das heißt, du könntest dir vorstellen, das irgendwann nochmal nachzuholen vielleicht, oder?
Ja. Eventuell, also ich würde das jetzt nicht irgendwie in 2 oder 3 Jahren dann nochmal nachholen wollen, dann ist auch irgendwie ein bisschen zu viel Zeit vergangen. Wir wissen ja auch alle, dass mein lieber Freund Domagoj da nächstes Jahr vielleicht hängt er noch eins drauf, vielleicht hängt er noch 2 Jahre drauf, aber dass dann eventuell nächste Saison dann sein Moment kommen könnte.
Bei Ecki und bei Raffi hat man das auch gedoppelt. Also ja, eure Freundeskreise sind ja auch über viele Jahre gemeinsam gewachsen.
Ja, das stimmt, aber ich bin da auch ehrlicherweise der Meinung, dass wenn Dule sich irgendwann mal dazu entscheidet, seine Schuhe beiseite zu stellen und nicht mehr Handball zu spielen und ein Abschiedsspiel hat, dann ist er auf jeden Fall derjenige, der sich das verdient hat, dass es an dem Tag auch wirklich nur um ihn geht, weil was er geleistet hat, ist unbeschreiblich und ich würde mich extrem freuen, wenn er das für sich auch alleine hätte. Das ist einfach ein großer Moment dann, wenn es dazu kommt. Und den hat er sich auf jeden Fall auch so verdient, dass er ihn alleine mit seiner Familie dann genießt.
Wir drücken die Daumen, dass es noch irgendwie eine Lösung gibt. Es wäre doch schade, wenn nicht.
Ja, hättest du auf jeden Fall verdient. Also ich würde mich natürlich auch freuen, aber es gibt halt manchmal auch andere Sachen, die dann da dazwischen kommen und die auch ehrlicherweise wichtiger sind, ja, in dem Fall.
Klar.
Und so ist das nun mal, aber wir werden da weiterhin mit Viktor im Austausch bleiben und wenn sich da irgendwie eine Möglichkeit ergibt, dann wäre ich natürlich dafür und würde mich riesig freuen, nochmal dann wirklich ein allerletztes Mal hier in dieser Halle einlaufen zu dürfen, auch mit dem THW-Trikot.
Ich wollte gerade sagen, also deine Karriere ist ja noch nicht beendet.
So ist es.
Das ist ja sowieso ein
Sonderfall. Ich hoffe, ich komme noch als Gegner irgendwann auch nach Kiel. Das wäre auch schön.
Aber halten wir mal fest, die Chronologie des Sommers wäre, jetzt am besten noch alle Spiele gewinnen, sich mit dem European League-Titel verabschieden, eine Wohnung in Luzern finden, nach Luzern umziehen, das zweite Mal Vater werden und...
Ja,
das wäre eine gute Chronologie.
Das wäre super. Ich glaube, dass das Kind sich aber nicht so lange Zeit lassen wird. Ich glaube, das wird alles ein bisschen. Also
kriegt das auch noch einen Kielstempel?
Ich glaube, dass das auf jeden Fall noch so ist. Also wir gehen davon aus und haben das so geplant, dass das Kind auf jeden Fall noch in Kiel auf die Welt
kommt. Ja, was gibt es Besseres als 2 Kinder mit Kiel als Geburtsort im Pass? Perfekt.
So ist es.
Ich als gebürtiger Kieler kann das nur begrüßen.
Passt in die kosmopolitische Familie von dir, ne?
Also. Genau.
Gut, ich glaube, dann kommen wir schon zum finalen Ausblick. Unsere nächste Folge nehmen wir auf am 12. Mai. Bis dahin haben wir erlebt die beiden Viertelfinals in der European League gegen RK Nexe. Hinspiel am 28. April, auswärts in Kroatien, Rückspiel am 5. Mai in Kiel und 3 Spiele in der Bundesliga. Zu Hause am 25. April, das nächste Spiel jetzt auch gegen Leipzig, dann am 2. Mai in Wetzlar und am 10. Mai das Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin. Das ist dann auch schon so ein bisschen, hat schon ein bisschen vorentscheidenden Charakter, ne? Siehst du das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir wirklich von einer Möglichkeit sprechen wollen, dann sind das Spiele, die wir jetzt gewinnen müssen. So ist das.
Aber gegen die Füchse mache ich mir relativ wenig Sorgen. Also wäre das mehr Qualität Eisenach und da kommen auch noch Stolpersteine in den nächsten
Spitzenspiele
Wochen.
Spitzenspiele gehen immer.
Die Spitzenspiele waren eigentlich in dieser Saison ausnahmslos auf einem sehr guten Level. Und jetzt geht es eben halt tatsächlich darum, dass die Kieler in den letzten verbleibenden Spielen eben halt auch gegen diese Wackelkandidaten relativ unbeschadet durchkommen.
Wobei in Leipzig und Wetzlar wackelt eigentlich gar nicht mehr so viel, außer vielleicht die Trainerstühle, aber.
Was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Außerdem stehen dann da zwei ehemalige Zebras im Tor, die bestimmt immer wieder Bock haben, dem THW in diesen Spielen auch nochmal zu zeigen, was für gute Kerle sie sind.
Mit Wetzlar haben wir uns ja auch nicht gerade die besten Erfahrungen gemacht. Die letzten 10, 15 Jahre schon.
Wird also Zeit, diese ganzen Sachen nochmal auf der Zielgeraden in Kiel gerade zu legen.
Ja, auf jeden Fall.
Noch ein bisschen Vino Rosso beim Italiener.
Dann läuft das.
Gut, wer trotzdem nicht genug von uns und dem THW Kiel bekommen kann, dem empfehlen wir jeden Donnerstag unseren Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW-Update. Oder den WhatsApp-Kanal THW Kiel News. Den Zugang findet ihr in den Shownotes. Und bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns, bei Lob natürlich auch, könnt ihr uns schreiben an sportredaktion@kieler-nachrichten.de. Und dann sind wir jetzt schon fast bei einer Stunde und am Ende. Nico, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. War eine tolle Aufnahme.
Danke euch, vielen Dank.
Ja, ebenfalls, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin am 12. Mai nicht da, bin ich im Urlaub. Zur Not musst du dir Nico nochmal einladen,
ja, genau,
damit du keine Selbstgespräche führst.
Dann machen wir das nochmal. Also, es war wirklich ein schönes Gespräch. Und allen, die zugehört haben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.